Bandserben über Pop, Kunst und den Sinn des Lebens.
Halli, hallo! Einen wunderschönen guten Tag im neuen Jahr, ihr lieben Cobains ErbenhörerInnen. Hörende. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir hoffen, ihr hattet einen fantastischen, schönen, guten Start, der euch und das Jahr hat euch gut begrüßt und ihr habt Bock auf Kunst. Sei es von der Rezipientenseite oder sei es von der Täterseite.
Produzentenseite.
Ich wollte gerade sagen, sei es von der Täter- oder von der Opferseite.
Genau, Künstler sind Täter, keine Opfer, hat irgendwie JPEG gesagt.
Ja, ja. Genau, aber die Rezipienten sind dann halt die Opfer, weißt du?
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja. Oh, ich habe richtig schöne Rückmeldungen bekommen, ein paar zu Cobains Erben.
Ja?
Ja, Leute haben sich bedankt und haben gesagt, dass sie das einfach toll finden. Es gibt einen ganz neuen Kommentar auf der Seite von Jules, der gesagt hat, er findet das ganze Projekt einfach total toll, Cobains Erben.
Ach, wie schön.
Und es gab da. Und ich habe ja vor der Jahreswende habe ich ja mal gesagt, also. Liebe FreundInnen, könnt ihr mir vielleicht ein bisschen finanziell auch unter die Arme greifen? Haben Leute gemacht.
Wirklich? Ach, wie schön.
Habe ich mich total gefreut. Vielen Dank euch allen. Ich habe mich dann auch jeweils immer per E-Mail mal kurz ganz persönlich gemeldet, habe gesagt, ey, vielen Dank. Aber das wollte ich auch nochmal sagen. Das hat mich wirklich gefreut, dass es da eine Reaktion gegeben hat.
Ja, wir armen quasi von den Worten lebenden Menschen. Freuen uns immer, wenn Menschen an uns denken. Das ist echt schön.
Ja, das stimmt. Richtig toll. Ja, da habe ich mich echt gefreut.
Was wollte ich sagen? Wie war denn dein Jahreswechsel, Gofi?
Ja. Also, geht so.
Geht so. Okay, nächstes Thema.
Ja. Nee, ich kann das ja ruhig echt einfach hier mal sagen. Ist ja auch, wir reden ja auch über persönliche Themen und so. Also, die stehen nur nicht. Wir haben uns getrennt. Meine Frau und ich haben uns getrennt. Im letzten Jahr. Das war so sozusagen das größte Jahresereignis des Jahres 23. Ja. Und das ist natürlich alles sehr schmerzhaft und so. Und von daher, ja, war so der Jahreswechsel und die Feiertage, ging so. Also wir sind artig, wir verstehen uns immer noch gut, wir haben uns freundschaftlich gegenseitig ausgehalten, sogar auch sehr schöne Momente gegenseitig gehabt, aber irgendwie war es halt auch, naja, das erste Mal so ein Fest als Single war seit langer Zeit, war schon irgendwie echt auch komisch, auch wenn es im Kreis der Familie war.
Ja.
Ja, und von daher war ich doch echt sehr froh, dass das normale Leben wieder losging und dass dass ich wieder arbeiten kann und weißt du, alles wieder so den normalen Rhythmus aufnimmt und so. Das kam mir ganz gelegen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Oh Mann, Gofi, ey. Das ist sowas irgendwie verdauen zu müssen, ist echt nicht easy, ey.
Hätte also. Nicht gedacht. Ich habe immer gedacht, ich gehöre zu den Leuten, die da super safe sind. Mir passiert das nicht, habe ich geglaubt.
Wer denkt das schon, dass einem sowas passiert? Also unbedingt ich denke sowas. Ich gehe eigentlich immer davon aus, dass mir das früher oder später passieren wird.
So bist du drauf. Ne?
Ja, so bin
so
ich drauf. Ich erwarte ja immer die schlimmsten Dinge. Also,
genau.
Ich werde mich auch nicht wundern, wenn ich eines Tages Krebs kriege. Also das ist so. Ja, ich weiß auch nicht. Das ist so meine, diese Pessimistenart in mir, die eigentlich davon ausgeht, dass die Dinge schlimm enden. Ja.
Mhm. Wie war denn dein Jahreswechsel? War der ganz okay? Oder?
Nee, der war eigentlich ganz schön. Also wir haben mit Freunden zusammen gefeiert, relativ kleine Truppe. Wir waren zu acht, quasi vier Pärchen. Und Raclette gegessen und dann auf dem Balkon schön im Feuerwerk zugeguckt und im Hintergrund liefen die ganze Zeit auf irgendeinem Fernsehsender die ganze Zeit Konzerte, also Rolling Stones und Madonna und Pink und so. Ja. Und dann irgendwann haben wir dann uns vor Madonna wiedergefunden und darüber sinniert, was sie da für eine unfassbare Show abliefert. Also das ist nicht, also ich meine, ne, die Stones stehen da rum und spielen und der Mick Jagger springt über die Bühne. Ja. Was eine Madonna da an Theater und Tanz und also hast du nicht gesehen, macht. Das ist schon, ich habe mich immer dann so gefragt, ob die überhaupt eine Sekunde ihres Auftritts genießen kann. Weil das ist wirklich, das ist alles so durchgetaktet. Ja. Naja, egal. Hat eigentlich nichts mit Silvester zu tun, aber also das war schon, aber es war schön, es war sehr nett. Cool. Habe ich schon bei Hossa Talk erzählt, wir haben Glückskekse geknackt und in meinem Stand, dass ich dieses Jahr, also das Abenteuer auf mich warten.
Oh, wirklich?
Yes.
Abenteuer, Baby.
Abenteuer, ja.
Oh, okay, da bin ich aber gespannt.
Ja, ich bin auch gespannt. Also ich meine, ich glaube ja nicht an so einen Quatsch, aber...
Nee, ich auch nicht.
Aber who knows? Also ich meine, das, wahrscheinlich ist es ja auch so, dass ja, am Ende des Jahres kann man, wenn dort stehen, auf dich warten Abenteuer oder auf dich warten keine Abenteuer, es wird immer stimmen.
Ja, aber. Genau, richtig, ja, ja. Und ich meine, du hast ja auch schon im letzten Jahr Abenteuer erlebt, zwar ohne Glückskeks, aber ich denke da noch an die Gardasee-Geschichte, wo du auf Socken durch den Fluss gewartet bist und so. War ja auch ein Abenteuer.
Das war definitiv ein Abenteuer.
Das haben wir ja alle noch in guter Erinnerung.
Eins, das ich nicht gerne wiederholen möchte.
Ja. Vielleicht passiert ja sowas Ähnliches wieder. Man kann es ja nicht wissen.
So ist es. So ist es.
Naja, gut. Aber ja, wir starten ins neue Jahr und wir haben eine schöne Perspektive. Die wolltest du gerne ansagen, hast du vorhin beim Vorgespräch gesagt.
Richtig, genau. Mhm. Unbedingt vormerken. Ja. Nämlich wir, nicht mit Cobains Erben, aber mit Hossa Talk, inklusive Gofi im Gepäck.
Inklusive.
Wir, das hat sich ja vielleicht schon rumgesprochen, dass dieses Jahr 2024 es Hossa Talk seit 10 Jahren gibt. Also wir feiern das ganze Jahr 10 Jahre Hossa Talk und mit vielen Überraschungen, die da noch auf uns und euch alle warten. Aber die erste ist das Podcast-Festival für Sinnfragen in Zürich, das unsere Kollegen vom RevLab organisieren, vom 8.3. bis zum 9.3. Und dort starten wir sozusagen unsere 10-Jahres-Feier. Deswegen kommt der Gofi auch einfach mal mit. Wir packen den in den Koffer und packen ihn da wieder aus, machen die Pumpe noch ein bisschen rein, dass er sich auch gut hält. und dann machen wir dort einen Trio-Hossa-Talk. Da freue ich mich schon wie ein kleiner Bube
ich drauf, auch. Gofi. Ich fühle mich auch total geehrt, dass ich dabei sein darf, wirklich. Also, das habe ich, da habe ich mich so gefreut, ey, dass ich mitfahren darf.
Ja,
und
schön, ne?
Da sind so spannende Leute, ne?
Ja.
Oh, da freue ich mich schon drauf, die zu treffen. Also, das wird mega.
Ja, und wir sagen das natürlich nicht nur, damit ihr wisst, dass wir uns darauf freuen, sondern kauft Tickets, meldet euch an, kommt dahin.
Genau.
Dort könnt ihr uns treffen und wir euch und das wäre doch alles wunderschön. Und dann und es gibt noch ganz andere tolle, illustre Gäste, Thorsten Dietz, Birgit Mattausch und noch eine ganze Menge, die wohl auch im Schweizer Rahmen relativ bekannt sind und so. Und natürlich die Kollegen vom RevLab, Manu und Stefan und wie heißen sie
Evelyn.
Alle? Evelyn, genau. Also sind ganz, ganz spannende und wundervolle Menschen dort.
Total. Auf die freue ich mich besonders, weil bisher habe ich ja nur Manuel leibhaftig getroffen.
Genau.
Und die anderen bisher nur digital sozusagen.
Ja.
Und sich mal die Flosse zu drücken und so. Da freue ich mich schon sehr
drauf. Das wird bestimmt schön. Also 8.3. bis 9.3. ist gar nicht mehr so lang hin.
Nee.
Und wie gesagt, das wird das erste Highlight in diesem Jahr, definitiv. Da freue ich mich schon drauf.
Ich habe noch ein anderes Highlight, das schon eher kommt. Ihr habt das ja mitbekommen, dass ich im vergangenen Jahr hier und da Ausstellungen gemacht habe mit meinen Bildern. Ich habe ja eine Ausstellung vorbereitet, die heißt Everybody's Looking for Something. Das sind lauter so Collagen und Remixes und so. Und im Januar, Ende Januar, wird die in Essen zu sehen sein. Und zwar in der Friedenskirche zu Essen-Stehle. Also das muss man auch so sagen. Das heißt zu Essen-Stehle.
Zu Essen-Stehle.
Ja, zu Essen-Stehle. Ja. Und die Eröffnung ist am 28. Januar, das ist ein Sonntag. Es beginnt mit dem Gottesdienst. Da trete ich auch auf und ich rede ein bisschen was mit dem Pastor Johannes Heun, ein guter Freund von mir. Und anschließend gibt es dann die Eröffnung und dann gibt es zu bestimmten Zeiten die Bilder in dieser Kirche zu sehen. Da könnt ihr euch die anschauen, wenn die Kirche auf hat. Die Öffnungszeiten findet ihr irgendwo da wahrscheinlich am Schaukasten oder wie das bei Kirchen so ist. Und die wird bis zum 17. Februar zu sehen sein. Ach, cool. 28. Januar bis 17. Februar.
In der Kirche selber, ja?
In Hängen der Kirche die, selber.
Ach, wie schön. Mhm. Das ist echt.
Genau.
Das ist schön.
Ja, ich habe das schon mal ausgestellt. Das war schon, schon ganz schön lange her, 2015 oder so. Also echt schon lange her. Da habe ich so Tiere und so gezeigt. Gemalte Tiere und
ich weiß halt diese Sache. Ich erinnere mich, ich glaube, davon hast du mir damals erzählt oder bei Hossa Talk hast du damals auf,
ja, ja,
hast du erzählt. Ja, ja.
Ja, ja, genau.
I remember. Ja, sehr schön. Ja, Goofy, worüber sprechen wir heute?
Ah, wir reden über ein Phänomen, das, so wie ich das gehört habe, recht viele Kreative und Kunstschaffende aus eigener Erfahrung kennen. Und zwar hat das den fachlichen Begriff Imposter-Syndrom. Und Imposter, das ist natürlich Englisch und bedeutet Hochstapler, ja. Betrüger. Und das Imposter-Syndrom, das ist eben das ganz tief sitzende Gefühl, das ein Mensch hat, wenn er unter diesem Syndrom leidet, dass er eigentlich nur ein Hochstapler ist oder sie und dass sie eigentlich in Wirklichkeit überhaupt nichts kann. Selbst wenn diese Person ganz schön erfolgreich ist oder gewisse Erfolge vorweisen kann, trotzdem geht dieses komische Gefühl nicht weg, dass man eigentlich den Erfolg überhaupt gar nicht verdient hat, dass es nur auf irgendwelche, wenn sich Erfolg einstellt, dass sich das eigentlich nur so auf irgendwelche externen Einflüsse oder Umstände zurückführen lässt und dass man selber in Wirklichkeit überhaupt nichts kann und nichts drauf hat.
Ja.
Und das scheint ziemlich viele Leute zu betreffen, die auch künstlerisch aktiv sind.
Ja, also ich kann damit durchaus auch was anfangen, muss ich sagen.
Ich auch.
Ja, ne? Aber fangen wir mal nicht bei uns an, sondern reden lieber erstmal über andere.
Nee, ich kann mal was über mich sagen. Ja. Ich kann ja mal sagen, wie ich auf das Thema gekommen bin.
Ja.
Ich habe also, wie gesagt, meine Ausstellung vorbereitet im vergangenen Jahr und dann ist mir irgendwann aufgefallen, dass ich ganz unwillkürlich, wenn ich die Bilder eingepackt habe, wenn ich die für den Transport fertig gemacht habe, wenn ich die wieder ausgepackt habe vor Ort und dann überlegt habe, wo ich die hinhänge und so. Ich habe da so die Angewohnheit, dass ich so vor mich hinsumme oder pfeife, ne?
Ja.
Und ich habe immer gepfiffen, Oh yes, I'm the great pretender von Queen.
Wirklich?
Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Oh yes, I'm the great pretender. Und ich habe das, irgendwann ist es mir aufgefallen, ich habe es nicht gemerkt.
Wie geil ist das denn?
Und dann habe ich irgendwann gedacht, was pfeife ich denn da die ganze Zeit?
Du hattest eine freudsche Fehlleistung quasi.
Das war eine freudsche Fehlleistung, ja. Definitiv. Ja, ja.
Unfassbar.
Und da musste ich natürlich lachen.
Ja.
Und es stimmt da auch. Ich habe auch wirklich ohne Scheiß gedacht, ey, wenn ihr wüsstet, dass ich das in Wirklichkeit überhaupt gar nicht kann. Wirklich. Und dann habe ich mich da natürlich drüber weggesetzt. Und das ist ja das Komische bei, naja, wenn man so auftritt vor Leuten oder so, The Show Must Go On, ne? Auch ein Queen-Klassiker. Ja, du musst es dann halt einfach durchziehen, ob du jetzt gerade dran glaubst, dass du es kannst oder nicht. Du musst es halt so machen und du musst irgendwie auch immerhin so tun, als ob, als würdest du es können.
Ja. Aber ist es nicht ein bisschen auch, also ich würde sagen, das Ganze schwankt doch. Also ich meine, wenn man irgendwie gerade Künstler ist, meinetwegen Musiker oder auch bildender Künstler oder wie auch immer, und man schafft was Kreatives, dann tut man das ja in der Regel aus irgendeinem auch inneren Drang. Ne? Man will der Welt das irgendwie auch zeigen. Und man es mag auch ein paar Künstler geben, die das nicht für die Welt machen, aber die das nur für sich und das niemandem zeigen und so weiter. Mag es auch geben. Aber in der Regel, die meisten wünschen sich doch, dass das Leute sehen und dass sie hoffentlich sagen, es ist geil. Ne? Da sind wir ja dann schon auch an dem Punkt, woran misst man, ob man ein Hochstapler ist oder eben dann doch ein Künstler. Und das kommt natürlich auch auf die Reaktion der Menschen dann sozusagen an. Aber ich wollte damit nur mal so vorausschicken, dass es doch, also es gibt doch beide Seiten. Es gibt doch die Seite, die einen dazu drängt, das zu tun und sich auch ja zu präsentieren und wo man ja irgendwie auch an das glaubt, was man da tut. Und gleichzeitig befürchtet man, dass man das vielleicht gar nicht wirklich kann. ja. dass man sich da was eingeredet hat, dass man ein Hochstapler ist, dass man und so weiter, ne, was man dann alles so für Gedanken hat. Mhm. Und das macht die ganze Sache so diffizil, finde ich. Wenn man ein echter Hochstapler wäre, hätte man damit wahrscheinlich gar keine Sorge, weißt du?
Das stimmt.
dann würde man sein Zeug machen und sagen, und damit ziehe ich euch jetzt das Geld aus der Tasche. oder damit kriege ich alle Chicks hier. So, ne? Also dann wäre irgendwie, dann ist die Frage, ne, dann weiß man ja, man macht das um. Aus niederträchtigen Beweggründen irgendwie.
Ja, total. Und auf der anderen Seite könnte man ja einem Menschen, der in Wirklichkeit davon überzeugt ist, das gar nicht zu können, was er tut, man könnte diesem Menschen ja auch sagen, ja, dann lass es doch, dann tu es halt nicht.
Genau.
Aber das geht halt auch nicht.
Aber es geht halt auch nicht, ne?
Nee.
Genau. Ja, wir kamen ja darauf, über dieses Thema zu reden. Also ich erzähle natürlich nachher gerne auch noch ein bisschen was von mir. Aber wir kamen ja darüber, über diese wirklich ziemlich tolle und persönliche Netflix-Doku über Robin Williams. Robin Williams.
Ja.
Die es zu sehen gibt und die im letzten Jahr rauskam. Und das ist, glaube ich, ein Klassiker des Imposter-Syndroms, oder?
Ja, das kann echt gut sein. Ich bin auf die nochmal hingewiesen worden von Roland. Liebe Grüße, Roland. Roland wird auch Comedy haben. Und wir haben auch darüber gesprochen. Roland ist Schauspieler in Berlin. Und wir haben auch über das Imposter-Syndrom gesprochen in unserem Gespräch. Und er meinte, ja, guck dir mal die Serie über Robbie Williams an. Das ist echt ein gutes Beispiel dafür.
Total.
Und das habe ich dann natürlich gemacht. Das ist wirklich, wirklich faszinierend.
Ja, ich meine, vor allen Dingen, verstehst du, also es gibt ja dann diese Szene, wo er quasi vor einem riesen Publikum im Grunde an zwei Tagen komplett zusammenbricht, ja. es zwar ja. durchzieht,
ja.
So dass er keinen entlassen muss, weil seine Manager sagen, also wenn du jetzt nicht auf die Bühne gehst, dann bist du pleite und dann geht alles den Bach runter, das ist so teuer hier. Und dann zieht er das ja durch, obwohl er also wirklich, also man kann schon sagen, psychisch krank ist und dort steht und davon, also er reflektiert das dann ja später und sagt, er war da, also ich meine, und die Leute kamen ja wegen ihm.
Ja.
Die kamen wegen ihm. Die seine Alben haben sich millionenfach verkauft. Er hatte wirklich noch und nöcher Hits und so weiter. Und dann steht der dort vor dieser Masse und ist davon überzeugt, ich kann das eigentlich gar nicht.
Genau.
Das ist unfassbar. Also das mal so zu sehen und eben auch dann so ihn darüber reflektieren hören, wie er quasi da, dort, also schon vorher angefangen, aber das waren so zwei Schlüsselabende nacheinander, wo er psychisch krank wurde, kann man so sagen. Ne?
Ja, wobei ich in seinem Fall tatsächlich den Eindruck gewonnen habe beim Schauen der Doku, dass er von Anfang an eine psychische Erkrankung gehabt hat. Also schon als Teenager scheint er depressive Züge gehabt zu haben, die sich dann verstärkt haben in diesem merkwürdigen Showbiz-Leben und sicher auch der Alkohol- und Drogenmissbrauch. Also das ist ja wahrscheinlich aus dem Teufelskreis. Ne? Je schlechter es dir geht, desto mehr nimmst du von den Substanzen und das verschlechtert natürlich deine Gesamtsituation und so weiter und so fort. Da hat er ja wahnsinnige, also nach seinem Ausstieg von Take That hat er ja wahnsinnige Abstürze erlebt und genau. Man kann das ja auch sehen. Das sind ja alles Aufnahmen, die er stellenweise selbst auch noch nie gesehen hatte, als die diese Doku produziert haben. Das heißt, er wurde ständig auch mit Bildern konfrontiert, die ihm selbst neu waren. Und man kann da ja so wirklich das Auf und Ab von diesem Mann sehen, wie er körperlich ja manchmal echt runtergerockt war. Ne? Das ist ja, und psychisch runtergerockt war. Das heißt, ich glaube, also bei dem kommt noch eine gewisse psychische Erkrankung, glaube ich, noch dazu, zusätzlich zu dem Schätzchen.
Ja, natürlich, aber ich glaube, dass das eine bedingt das andere. Ne?
Ja,
das spielt sich gegenseitig zu. Mhm. Ich meine, ich fand das dann so rührend irgendwie. Da sitzt er da mit seinem, da in Unterhose mit seiner Tochter auf dem Bett und guckt sich dann irgendwie diese Clips auf dem Notebook an und dann sagt er, oh, jetzt kommt das und das. Da musst du jetzt rausgehen. Und dann schickt er seine Tochter raus, weil er sagt, ja, dafür bist du noch zu jung. Ja. Das kannst du später mal gucken.
Ja, genau. Ja. Und ich will aber hierbleiben. Genau. Nee, du gehst jetzt raus. Ja. Das ist nichts für Kinder.
Das ist nichts für Kinder. Und das fand ich irgendwie sehr rührend. Also ich meine, er ist ja auch, er erzählt das dann ja auch ein bisschen als, naja, zumindest geheilter würde er wahrscheinlich selber nicht sagen, aber als ein bisschen geläuterter und eben jetzt Mitte 50-jähriger Mensch, der, glaube ich, ein bisschen mehr Sitz im Leben gefunden hat, so, ne?
Ja.
Also ein Stück weit daran gereift ist, an dieser ganzen Misere, die, also an dieser, ja, ich nenne es mal Luxusmisere, weil ich sag mal, ich weiß nicht, ob ich mit Robbie Williams, doch, ich würde gern mit Robbie Williams tauschen.
Ja, also, es hätte gewisse Vorteile. Ich bin mir nicht ganz hundertprozentig sicher, ob ich das Leben leben möchte von Robbie Williams. Ich würde ungern seine Musik machen müssen, wenn ich ehrlich bin.
Ach du ey, der hat so wundervolle Songs gemacht.
Ja, aber jetzt ist er doch wieder zuletzt, also am Ende der Doku war er wieder bei Take That.
Oder? Ja, aber da war er nur ein, zwei Jahre.
Achso, nur ganz kurz.
Ja, da war nur relativ kurz. Das war dann so eine Art Comeback-Move und so weiter. Ich habe jetzt mal in dieses Album, ich glaube, das kam letztes Jahr raus, das ist eher so Elektropop, gar nicht schlecht und so, aber mal ganz ehrlich, Anfang der 2000er ist Escapeology, das Album, das ist ein Hammer-Pop-Album. Also ehrlich gesagt, ich würde sagen, es ist eins der besten 10 Pop-Alben, die es überhaupt gibt.
Oh ja,
also,
willst du echt so weit gehen?
Ja, krass. Das ist ein Hammer-Album. Da sind Songs drauf. Ich habe mir das nach der Doku dann mal wieder, also seit, keine Ahnung, 10, 15 Jahren mal wieder angehört und dachte nur, ey, was für geile Songs und auch tiefe Texte. Also wirklich, und die Type Robbie Williams, oh, ich habe den leider immer noch nicht live gesehen, ey, das muss einfach eine Naturgewalt sein. Also I'm a born entertainer, sagt er ja, und das ist er, glaube ich, auch. Also nach allem, was alle Leute, die ihn mal live gesehen haben, sagen, das wäre unfassbar, was der da auf der Bühne anzündet, sozusagen an Energie, ne?
Mhm.
Ja. Und deswegen ist es so verrückt, dass der dann während ihm 100.000 Menschen zujubeln, sich fragt, ob er das eigentlich kann, was er da macht.
Ich glaube, in dem Fall, das waren Auftritte in Leeds, meine ich, im Stadion. Und ich glaube, im Stadion selbst waren 80.000.
Oder so,
Und ich glaube, das Ganze wurde auch noch in Kinosälen in ganz England übertragen, sodass er dann irgendwo an einer Stelle sagt, ja, so 2,2 Millionen oder so, das habe ich im Kopf, irgendwie sowas. In der Größenordnung, 2,4. Genau, und man könnte ja eigentlich denken, okay, das ist Ausweis davon, dass ich es kann, dass ich halt einfach ein geiler Typ bin, ne?
Ja.
Aber bei ihm schlägt es genau das Gegenteil um.
Ja.
Dass er denkt, scheiße, möglicherweise kann ich das überhaupt gar nicht. Und gleich verkacke ich vor so vielen Menschen. Gleich kann ich nur verkacken.
Genau.
Weil in Wirklichkeit kann ich das überhaupt nicht. Und krass ist ja, die Kamera filmt dann ja auch sein Gesicht, ne? Wie er da steht, wie er von Panikattacken geschüttelt wird. Und diese Panikattacken sind nicht so flüchtig, sondern die packen ihn und halten ihn. Also er kommt aus diesem Film nicht raus und du siehst es seinem Gesicht an. Es ist ein ganz fürchterlich angstverzerrtes Gesicht in dem Moment, ne?
Ja.
Also man sieht, der Typ leidet ohne Ende, der möchte sterben, ne? Das ist wirklich ganz schön ergreifend. Also das war echt eine Szene, die habe ich kaum ausgehalten. Das war alter Schwede, ey.
Also überhaupt ist das schwer, ihm da so zuzugucken. Wobei ich mir vorstelle, als Zuschauer hast du das wahrscheinlich nicht gemerkt im Publikum.
Ja. Ja.
Da hast du halt ein geiles Konzert gesehen, weil der natürlich abgeliefert hat. Vielleicht nicht ganz so energetisch wie sonst, aber meine Güte, wir haben alle schon irgendwelche Musiker gesehen, wo wir gedacht haben, ach, die waren aber auch schon mal besser drauf. So, ne? Aber so. Und weiter geht's. Nächste Karte kaufe ich auch. So.
Also, genau.
Aber für ihn und wenn man das dann in der Doku sieht und das quasi ja vorbereitet sieht, so, dann machst du die Achterbahnfahrt quasi mit.
Total.
Und das ist, also da habe ich dann auch gedacht, ey, alter Schwede, was müssen das für Momente gewesen sein?
Ja, genau. Wenn er noch Backstage steht und zu den anderen sagt, ich gehe da jetzt nicht raus.
Ja.
Doch, du musst jetzt rausgehen, die warten ja auf dich. Ich gehe da nicht raus. Ja. Ich kann nicht.
Ich kann nicht.
Wir müssen das jetzt abblasen. Ich kann jetzt nichts nicht. Bist du und dann fangen die an zu heulen. Hm. Wenn du was machst, dann verlieren wir alle unsere Jobs und dann geht dir das ganze Unternehmen kaputt. Das ist ja ein Unternehmen, das ist ja nicht eine One-Man-Show. Das ist irgendwie, genau. Was weiß ich, 94 Trucks oder was, die seine Bühne transportiert haben.
Da sind hunderte Leute, die da angestellt sind im Grunde. Ja. Ne? Im Dunstkreis und im Direkten. Also es sind hunderte Menschen, die da von leben. Also,
ja, genau.
Wahnsinn.
Ja, ich habe nochmal kurz, bevor wir aufgenommen haben, darüber gelesen, über das Imposter Syndrome. Das wurde 1978, wurde dieser Begriff erfunden, und zwar von zwei Psychologinnen. Ich kann das ja gerade mal nochmal nachschauen. Ja. Die hießen Dr. Pauline Clance und Susan Imes. Die haben das zum ersten Mal 1978 in einem Artikel beschrieben. Und da hatten sie eigentlich vor allen Dingen Frauen im Blick, weil sie hatten zu dem damaligen Zeitpunkt geglaubt, Frauen, vor allem Frauen würden unter dem Imposter-Syndrom leiden.
Aha.
Und zwar Frauen, die eigentlich ganz schön viel leisten. Also die schon, von denen man sagen würde, das sind erfolgreiche Menschen, die kriegen ganz schön was gewuppt. Ne?
Ja.
Gerade bei denen haben sie es festgestellt und dann hat man das also für ein weibliches Phänomen gehalten, bis man irgendwann festgestellt hat, nee, Männer sind davon genauso betroffen. Und es sind eben oft vor allen Dingen sensible Menschen und introvertierte Menschen.
Ja. Ja.
Und diese Leute
neigen
dann dazu, ja, das vielleicht zu kompensieren, noch härter zu arbeiten, um das irgendwie zu rechtfertigen, dass sie jetzt möglicherweise doch erfolgreich sind, weil sie ganz tief in ihrem Innersten davon überzeugt sind, dass sie das eigentlich nicht verdient haben und in Wirklichkeit gar nichts drauf haben.
Ja.
So, das beschreibt das so ein bisschen.
Also, oder eben Drogen, ne? Nehme ich mal an. Also so Drogen, Alkohol, Kompensation. Also
das
sprich,
kann,
man,
das, im Fall von Künstlern oder so, möglicherweise. Ne? Ja.
Also man flüchtet sich dann sozusagen in Ersatzstimuli, die irgendwie einem ein gutes Gefühl machen.
Ja, und die vor allen Dingen auch den Druck lindern vielleicht.
Ja,
ne?
Genau.
Die Angst lindern. Also es ist hat ja auch mit Versagensängsten zu tun. Also, ja. Also ich kenne das von mir sehr gut. Ich habe das schon in der Schule gehabt. Also ich bin ja auch mehr so ein Sensibelchen so als Typ. Und das war für mich immer ein Problem, dass ich grundsätzlich davon ausgegangen bin, jede Klausur kann ich nicht.
Ja.
Das stand für mich fest.
Ja.
Und das konnte ich dann nur durch harte Arbeit, dachte ich zumindest, irgendwie ausgleichen.
Ja.
Um da doch irgendwie noch so das Gefühl zu haben, okay, jetzt habe ich so viel geschuftet, das müsste euch jetzt eigentlich hinhauen. Und das hat mir schon immer riesengroße Probleme bereitet. Und ich denke mal, kunstschaffende Leute sind ja alle irgendwie auch ein bisschen sensibel veranlagt.
Genau.
Ne? Also sonst machst du sowas ja nicht.
Also ich sag mal so, ne? Ich erinnere mich dran, dass ich in den, sagen wir ruhig mal, ersten 20 Jahren, also so von 18 bis 38 oder sowas. Oder sagen wir mal in den ersten 15 bis 20 Jahren wirklich bei nach jedem Konzert oder Auftritt oder wenn ich irgendwo was moderiert habe oder so, beim von der Bühne gehen gedacht habe, Scheiße, ich habe das vergessen. Scheiße, die Ansage, die war ganz scheiße. Oh Gott, ich habe es voll in den Sand gesetzt. Und das habe ich falsch gemacht. Also sprich, quasi fast noch während ich auf der Bühne stehe, rechne ich mit mir ab.
Ja.
Rechne ich mit mir ab, was alles daneben gegangen ist. Die Leute jubeln, die Leute haben mir danach gesagt, boah, das war so toll, das hat mich so berührt und lalala. Und ich war in meinem Kopf, ja, aber hätte ich das noch gesagt und,
genau.
Und das hat gefehlt. Und also diese Stimme, die war quasi allgegenwärtig. Inzwischen würde ich sagen, habe ich die einigermaßen. Also ich falle da ab und zu noch mal ein bisschen zurück, aber einigermaßen im Griff. Früher war die quasi allmächtig. Also die war allgegenwärtig und allmächtig und die hat immer gesagt, das reicht alles nicht.
Ja.
Das reicht alles nicht.
Das ist übrigens auch ein Symptom des Imposter-Syndroms, dass man Lob nicht akzeptieren kann für getane Leistung. Ja. Wenn dir jemand kommt, so, das war super, dann sagt der mit dem Imposter Syndrome, ja, danke, aber
das, es war alles Jesus.
Nee, aber ich meine, ich kenne das von mir auch, dass ich dann denke, ja gut, danke, aber ich glaube, du weißt sowieso nicht, wovon du redest. Also du kannst es gar nicht beurteilen, ob das gut war, weißt du?
So geil. Ich meine, zu mir kommen ja manchmal Leute und sagen, boah, du spielst so geil Gitarre. Und da denke ich auch, und ich meine, und das stimmt auch. Also in dem Punkt weiß ich, dass ich ein Imposter bin. weil ich dann immer denke, ja, klar, ne? Ich spiele seit 40 Jahren Gitarre und okay, ich kann schon verstehen, dass das vom Publikum aus, wenn du gerade erst angefangen hast oder 5 Jahre spielst oder so und so ein bisschen Lagerfeuer schrubben kannst, dass man denkt, der Jay, der spielt da echt coole Solis, aber ich spiele halt immer selbe Soli und im Grunde weiß ich, dass ich an der Stelle nicht, also das, was ich zu bieten habe, reicht für das, was ich tue. Und zwar gut. Ne? Für eine Mischung aus Comedy und Musik und auch für schöne Musik und auch tiefe Musik reicht das alle Male. Also es ist nicht schlecht, aber ich würde zu mir selber nicht gehen, weil ich ein Gitarrist bin. Weißt du, also ich bin mir relativ, also ich weiß, was gute Gitarristen sind.
Ja.
Also was richtig gute Gitarristen sind. Und ich weiß, im besten Fall ist das, na, anständig würde ich es noch nicht mal nennen. Also.
Ja, wirklich, so weit wirst du gehen.
Ja, ich halte mich nicht für einen guten Gitarristen. Also es reicht für das, was ich tue. Und deswegen ist es auch okay. Und damit habe ich mich dann irgendwann tatsächlich abgefunden und gesagt, ja, ich muss kein toller Gitarrist mehr werden. Weil ich übrigens auch, das passt da vielleicht auch zu diesem Imposter-Syndrom. Ich weiß, als ich so als Jugendlicher noch viel Gitarre geübt habe, da kam ich irgendwann an brutale Grenzen. Ich habe dann so Läufe geübt, so Solo-Gitarre-mäßig. Und ich bin an diese Wand gerannt. Immer wieder. Und es ging nicht weiter. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, anscheinend kann ich nur das, was ich kann. Und ich werde hier nicht weiterkommen. Und dann habe ich auch aufgehört zu üben, weil ich gedacht habe, es lohnt sich ja nicht. Ich werde nie Lee Ritenour oder Satriani oder so. Also brauche ich es erst gar nicht. Und das hat ja auch was Imposter-mäßiges, weißt du? Entweder muss ich die Hammernummer werden oder ich lasse es gleich.
Ja.
Und bin dann halt hier mit so ein paar Akkorden unterwegs.
Obwohl, man könnte das auch als eine reife Entscheidung bezeichnen, finde ich. Weil ich finde das ja vollkommen okay zu sagen, ich habe ein gewisses Set an Möglichkeiten. Mehr geht bei mir nicht. Ja. Aber für das, was ich mache, reicht es. Und das ist doch eigentlich auch eine ziemlich reife Entscheidung, dann zu sagen, damit kann ich zumindest meine Kunst praktizieren.
Genau.
Also dafür reichen meine Mittel.
Stimmt.
Und eigentlich mich überzeugt das, muss ich sagen. Das empfinde ich gar nicht so als hochstaplerisch, sondern
Nee, es stimmt. Eigentlich sozusagen die Entscheidung hat dann was Wahrhaftiges. Aber ich meine, warum sie getroffen wird, ist, weil man nicht Mozart wird.
Ja.
Weißt du, man merkt, man hat nicht das Zeug, Mozart zu werden, also reichen einem 5 Akkorde. Und das hat ja so ein bisschen was Größenwahnsinniges, an wem man sich da misst, sozusagen.
Ja.
Also
ja, ja.
Und ich meine nur, dieses Imposter-Syndrom lebt ja auch davon, dass der Künstler ja was ganz Besonderes sein will, glaube ich.
Ja.
Also, ne, Robbie Williams will der Entertainer ever sein. Und der ist er. Also ich würde sagen, direkt nach Freddie Mercury oder so. Also wirklich.
Ja, aber er ist zum Beispiel nicht so ein guter Sänger wie Freddie Mercury. Ich finde, das muss man schon ehrlicherweise sagen, dass es wirklich bessere Sänger gibt als
Das stimmt, aber er ist
Robbie Williams.
Er ist schon ein guter Sänger. Also, aber ist schon richtig. Es gibt bessere. Aber egal, was ich sagen wollte, war, also sprich, dieses Imposter-Syndrom stelle ich mir zumindest vor, entzündet sich auch ein Stück am Größenwahn.
Ja, das ist eine interessante
Beobachtung.
Ja, das kann wirklich gut sein. Ja.
Also
die Frage ist, was ist denn mein Betrug als Hochstapler? Also woran bemisst sich denn die Frage, ob ich die nötige Qualität überhaupt aufbringen kann oder nicht, ne?
Ja.
Und wenn wir dann über technisches Können reden oder so, oder Handwerk oder was weiß ich, ja gut, dann ist es relativ leicht nachzuvollziehen. Also jemand kann entweder wahnsinnig Gitarre spielen oder eben nicht, oder jemand kann entweder ganz großartig malen oder eben nicht, ne? Aber ob Kunst irgendwie für Menschen relevant wird oder nicht, oder zu einem schönen Erlebnis wird oder nicht, das hängt ja gar nicht unbedingt davon ab, was jemand kann, in dem Sinne von Können, von Handwerk,
von Handwerk, weißt du,
ja, Kunstfertigkeit, genau, sondern das hängt ja noch an ganz, ganz vielen anderen Faktoren.
Ja.
Und da finde ich, also ich habe mich damit auch ein bisschen so in den Punk geflüchtet, könnte ich vielleicht sagen.
Ja.
Weißt du, so Joe Strummer, ne?
Ja.
Der Sänger von The Clash.
Ja.
Joe Strummer war ja sein Künstlername, Strummer heißt ja so Schrammeln, ne?
Ja.
Okay, das ist das Gitarrenniveau, was Joe Strummer auf die Bühne gebracht hat.
Ja.
Und ein besonders guter Sänger war er auch nicht, ne?
Ja.
Aber ich würde behaupten, dass der auf jeden Fall eine Kerbe in der Kunst- und Musikgeschichte hinterlassen hat.
Ja,
obwohl
definitiv.
Obwohl der wirklich begrenzte Mittel hatte als Musiker.
Ja.
Und das geht also ja, offensichtlich.
Natürlich. Natürlich geht das. Also ich meine, ja, natürlich geht das. Und da fallen einem eine ganze Menge Beispiele ein,
ja,
von Leuten, die jetzt nicht über ihre Virtuosität bestechen, sondern über die Farbe in der Stimme, meinetwegen. Mhm. Oder über das Gefühl, was da transportiert wird,
ja,
oder so. Ich meine,
oder vielleicht auch, was sie als Mensch darstellen. Manche Leute, ja, sind als Personen irgendwie so interessant,
ja,
und dann machen die so ihre Kunst und du denkst so, ja gut, ich kenne andere, die singen besser, hm, und dann kenne ich andere, die können auch deutlich besser Gitarre spielen als du. Tanzen kannst du auch nicht.
Hm.
Ich meine, Leonard Cohen zum Beispiel. Gut, der hat eine coole Stimme gehabt. Aber das war jetzt kein Gesangsvirtuose und ich glaube, nee, er hat seine ersten Lieder auf jeden Fall mit irgendwie 4 Akkorden, glaube ich, immer so geschrieben.
Genau. Ne? Ja. Aber es war schon ein Wahnsinnstexter, das kann, ja, man zumindest sagen.
Das stimmt,
also an der Stelle, ja, der brilliert sozusagen auf der lyrischen Ebene.
Ja.
Und als Songwriter war er jetzt auch nicht ganz schlecht. Also
ja.
Genau. Aber ja, genau. Also es wäre jetzt kein Sänger, er hat schon eine sehr interessante Stimme.
Total, ja.
Und
je älter er wurde, desto, ja, besser wurde es eigentlich.
Desto, ne, geiler wurde es, ja. Hm. Ganz genau, ja.
Ja.
Ja, ist schon faszinierend. Halten wir mal fest. Kunst wirkt nicht in erster Linie über Können. Also über Handwerk, sondern da gibt es noch, hast du ja vorhin selber gesagt, x andere Faktoren, die ein Kunstwerk oder einen Auftritt großartig machen können zu einem unvergessenen Erlebnis oder wie auch immer, die nicht unbedingt nur am Handwerk liegen. So, das kann man mal festhalten, ne? Und trotzdem, aber ich meine, vielleicht kann man sich ja an der Stelle dann eben, ja, aber trotzdem, wie kommt das, dass jemand, der offensichtlich großen Erfolg hat, also, nur eine Fußnote, also ich entsinne mich, als ich meine Romane geschrieben habe, die alle unveröffentlicht sind, ja, da hatte ich ja nun noch kein Publikum. Oder da habe ich ja kein Publikum, weil die sind ja unveröffentlicht. Und ich weiß, den ersten Roman, das ist so ein 1000-seitiger Thriller, den ich geschrieben habe. Und ich weiß, ich habe da 5 Jahre dran gearbeitet. Ich habe mir die Seele aus dem Leib geschrieben.
Wahnsinn.
Und jeden Tag, wenn ich da dran saß und wenn ich den auch, und ich habe den x-mal überarbeitet und so weiter, und jedes Mal, und ich weiß, ich hatte den ganz großen Wunsch, dass ich das kann. Und gleichzeitig hatte ich die wahnsinnige Angst, dass ich das überhaupt nicht kann. Mhm. Aber da gab es nun auch kein Publikum, was mir hätte spiegeln können, ja, super oder voll geil oder ich habe die ganze Nacht gelesen oder so. Mhm. Es gab mal vereinzelt Leute, die das gelesen haben und die sowas gesagt haben. Und mein erster Gedanke war dann immer, na, aber ob die das beurteilen können? Ja. So. Ja. Und ich habe es ja dann irgendwann auch sein lassen. Ne? Das war auch tatsächlich in der Lebensphase, wo das wichtig war, weil sonst wäre ich durchgedreht, weil da hing so viel Sehnsucht nach Größe und Bedeutung dran und drin und gleichzeitig die so eine große Angst, dass es das nicht wert ist.
Ja.
So. Dass es wichtig war für mich, das irgendwann beiseite zu legen und zu sagen, okay, vielleicht kommt der Tag irgendwann nochmal, wo ich Belletristik schreibe, aber erstmal lasse ich das sein. Mhm. Und ich glaube, das war eine gesunde Entscheidung damals. Und die hat überhaupt nichts damit zu tun, ob ich das kann oder nicht. Aber dieses Imposter-Syndrom quasi, also wenn ich den Namen höre, denke ich an die 5 Jahre, wie ich an meinem ersten Roman geschrieben habe. Das ja. ist, ja. Genau. Aber ich wollte nur sagen, ne, da ist ja, also da hat man das, obwohl man kein Publikum hat, aber dann vielleicht gerade umso mehr. Also weil das Publikum, wenn es einen feiert, lässt einen ja unter Umständen zumindest sagen, naja, wenigstens die finden es gut, auch wenn es der Pöbel ist oder was weiß ich was. Also weißt du, was ich meine? Ich, ich frage mich gerade, wie woran macht man was wann fest?
Ja.
Man befürchtet ein Hochstapler zu sein, auch wenn da 80.000 Leute vor einem stehen und einen unfassbar finden. Und man hält sich für einen Hochstapler, wenn man in seinen eigenen 4 Wänden sitzt und 5 Jahre an irgendeinem komischen Roman schreibt.
Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Also ich finde den Gedanken total interessant, den du genannt hast, dass es irgendwo auch mit einem bisschen Größenwahn zusammenhängen muss.
Ja.
Weil man eigentlich wohl den Anspruch hat, ich bin in der Lage, hier etwas ganz Besonderes historisches sozusagen zu schaffen,
genau.
Wo im Prinzip niemand dran vorbeikommt, weil das einfach so bedeutsam ist, was ich hier auf die genau. Beine stelle.
Ja. Genau, diesen Roman wollte ich schreiben.
Genau, ja, das kann ich total gut nachvollziehen. Ich habe das stellenweise auch so, dass ich denke, jetzt denke ich mir was aus, was so geil ist. Mhm. Und wenn ihr das alle nicht geil findet, dann habt ihr es einfach nur nicht verstanden. Aber
genau.
Spätere Generationen werden es dann irgendwann und so weiter und so fort. Ne? Also ja, eigentlich finde ich, ist das ein guter Ansatz, um Kunst zu machen. Natürlich scheitern wir alle daran. Und das ist möglicherweise genau das Problem, dass wir daran scheitern. Aber von vornherein schon zu sagen, ich mache hier nur sowas ganz Blödes, Banales, kitschiges, was sowieso scheißegal ist. Ich meine, so kann man doch keine Kunst machen, finde ich, oder?
Ich singe halt mal.
Ja.
Was ist das?
Ja, genau, das ist ja genau der Punkt, wenn du mit Leuten dich unterhältst, die auch gerne mal malen oder auch gerne mal. Und dann fragst du, bist du Künstlerin? Bist du Künstler? Und die sagen dann, nö, ich bin kreativ. Ich bin mal ganz gerne kreativ. Und das ist ja auch vollkommen okay, ne?
Das ist völlig okay.
Ist vollkommen okay, aber die trauen sich ja eben nicht zu sagen, ich bin Künstlerin, weil sie das direkt schon mit einem Anspruch verbinden. Das, was ich mache, das ist bedeutsam. Da kommt man eigentlich nicht dran vorbei.
Ja.
Und das ist natürlich ein wahnsinnig hoher Anspruch, ne? Und irgendwie stimmt es ja auch. Also dann ist es auch verständlich, warum Leute vor dem Begriff Kunst und Künstler zurückschrecken, weil sie sagen, das ist mir einfach viel zu groß, da will ich mich gar nicht ranwagen.
Ja.
Das ist ja total nachvollziehbar.
Ja, total. Total. Naja, und du hast natürlich ja, genau. Und ich meine, die Entscheidung, also ich vermute mal, dass Menschen, die das so als Hobby machen, malen oder singen oder Gitarre spielen oder so, das können ja auch unter Umständen Leute sein, die ganz fantastische Künstler sind, So, also weil sie wirklich eigentlich was Tolles schaffen, aber die das eben eher so nebenher und als Hobby machen. So, ja, wie du es gerade geschildert hast. Mhm. Ich vermute mal, dass die nicht so anfällig für dieses Symposter-Syndrom sind.
Genau, nö, weil wenn die scheitern, weil, ist es ja überhaupt nicht schlimm, oder?
Genau, weil das ist, ja, ich mal hier ein bisschen, für mich, es entspannt mich und es ist schön und das Bild schenke ich dann meiner Mutter und die freut sich auch, dass sie das kriegt und so, ne? Ja, und das ist dann, und das ist ja super, also, ne, dagegen ist ja gar nichts zu sagen, also die, manchmal frage ich mich sogar, ob das nicht die, nicht die hilfreichere Art ist, Kunst zu machen, als wenn man den ganzen Tag denkt, man, was weiß ich, wie bedeutsam man eigentlich ist, wenn man es nur ausdrücken könnte und die Leute es merken würden. So, ne? Also dieses Hin- und Herpendeln zwischen Größenwahn und Hochstapelei.
Ja, und totaler Verzweiflung.
Ja, genau. Also diese Probleme haben ja manche Leute nicht. Aber wie gesagt, also mein Gefühl ist, die haben dann halt eher so einen Nebenbei-Zugang dazu. Die müssen das nicht machen.
Ja. Ja. Ich persönlich finde das halt langweilig. Ja. Wenn ich ehrlich bin. Also, wenn etwas von vornherein nichts will, dann interessiert es mich eigentlich auch nicht.
Ja.
Weil. Ja, genau. Ja, also ich will das jetzt auch wirklich nicht wieder kleinreden. Jetzt hören bestimmt einige Leute zu, die sagen, hey, Moment mal, ich mal aber gerne einfach so nebenher. Ja, das ist, finde ich, auch okay. Also da ist ja überhaupt nichts gegen einzuwenden, aber...
Ja, nicht nur okay, sondern das kann man ja machen.
Also, na, das ist super.
Das kann man gerne machen, das ist schön. Ne?
Und das ist für einen selbst auch gut und sicher freut sich der ein oder andere auch. Aber interessant finde ich es persönlich dann, wenn jemand sich anschickt und sagt, ich versuche es, auch wenn ich scheitere. Hm. Und dann von mir aus auch großartig scheitert. Also auch das ist ja total spannend, ne?
Ja.
Aber wenigstens den Versuch zu unternehmen, die Sache in Angriff zu nehmen, das finde ich schon, also dann reden wir von Kunst, finde ich. Dann reden wir meinetwegen auch von schlechter Kunst, ist ja kein Problem. Aber dann reden wir halt von Kunst. Jemand versucht wirklich etwas Relevantes herzustellen. Ja.
JPEG hat damals bei uns im Podcast gesagt, Künstler sind Täter.
Genau.
So. Ja. Das, der Satz, den, der ist mir hängen geblieben, den habe ich mir innerlich dick unterstrichen und gedacht, yep, Künstler sind Täter. Das sind Menschen, die wollen etwas in die Welt bringen.
Ja.
So.
Genau.
Genau, meine Frage war gerade nur, also gesünder scheint die andere Art und Weise zu sein oder nicht so anfällig für Abstürze jeglicher Art irgendwie, aber unter Umständen auch nicht so anfällig für Großartiges. Also, weil da ja keine Energie ist, die sagt, das muss in die Welt und seht ihr nicht, dass ich der neue Freddie Mercury bin und so, weißt du?
Ja,
Also, und dann hat man natürlich wieder mal so Genie und Wahnsinn, weißt du, zwei Seiten einer Medaille irgendwie.
Genau.
Und da ist schon was dran, irgendwie.
Ja, total. Ich habe gerade gestern, war das, glaube ich, habe ich ein Zitat von Arno Schmidt gelesen. Arno Schmidt war ja dieser Schriftsteller, der in der Lüneburger Heide gelebt hat. Das ist so ein Schriftsteller, so der 50er, 60er Jahre.
Ja.
Mit so ganz verrückten Sätzen, ganz verrückter Sprache, so, ne? Also hat man in der Schule gelesen und wahrscheinlich gehasst. Und Arno Schmidt soll gesagt haben, also jetzt so ein bisschen in meinen Worten, der Künstler muss sich irgendwann entscheiden, will er Mensch sein oder will er Werk sein? Und wenn er sich für Werk entscheidet, dann sollte man sich mit dem kläglichen anderen Rest am besten gar nicht mehr beschäftigen. Weil das, halt auch kostet, ne?
Ja.
Das kostet. Wenn du, und das kann man ja an Künstlerbiografien echt gut nachvollziehen, wenn die sich vollkommen rückhaltlos in die Arbeit stürzen und nur noch Werk sind das oft ziemlich krasse Biografien, also die dabei rauskommen. Und die Frage ist schon, die man sich stellen muss, will ich das wirklich oder will ich das nicht, ne?
Ja, ich meine, wenn man Bukowski glauben kann, wie wir das neulich besprochen haben, dann dann hat er ja seine Kunst eigentlich gemacht, um zu vögeln.
Ne? Yeah. Also,
das war auch ein Handwerk quasi. aber schon, also ich will damit sagen, es gibt da wahrscheinlich schon auch noch Zwischenfelder,
ja, sicher.
wo man relativ Großartiges abliefern kann,
ja.
Obwohl man nicht nur Werk ist, sondern auch noch Vögeler.
Genau. Ich habe das Zitat übrigens bei Arno Geiger gelesen, dessen Buch ich gerade lese, und das ist echt eine Empfehlung. Das heißt Das glückliche Geheimnis. Das ist super geil. Arno Geiger ist ein österreichischer Schriftsteller. Und Arno Geiger sagt in dem Zusammenhang, wo er das Arno Schmidt-Zitat bringt, er ist zu dem Schluss gekommen, es ist schon nicht schlecht, ein gutes Buch zu schreiben, aber es ist viel, viel schwerer zu leben und dabei nicht verbittert zu werden. Und er ist der Meinung, er versucht lieber, das Leben hinzubekommen und dabei noch gute Bücher zu schreiben. Das ist eine große Herausforderung, die er annehmen will.
Ja, wow.
Aber das fand ich richtig geil. Ja, das ist so ein, den muss man sich irgendwo hinschreiben, den Satz.
Ich meine, das klingt gesund. Ne?
Mhm.
Ich will kein größenwahnsinniges Arschloch werden.
Ja.
Also konzentriere ich mich darauf, irgendwie das Leben so gut es geht zu meistern und hoffe dabei noch, also er will ja immerhin gute Bücher schreiben. Also
er will immerhin gute Bücher schreiben, ja.
Also, ne, also nicht akzeptable, sondern trotzdem vielleicht nicht das Meisterwerk, aber ein gutes Buch.
Ein gutes Buch. Ja. Und das ist wirklich ganz toll. Also liebe Zuhörende, Arno Geiger, Das glückliche Geheimnis, ist wirklich ein ganz tolles Buch, wo er nämlich seine Schriftstellerkarriere auch beschreibt. Das ist ein autobiografischer Roman und der schreibt dann halt, wie er in seiner kleinen hässlichen Wohnung in Wien sitzt und an seinen Büchern schreibt und dann bringt er die zum Verlag und die floppen ohne Ende und das erste Buch ist gar nicht mal schlecht besprochen von den Kritiken, das zweite versandet, das dritte will der Verlag gar nicht mehr haben und immer wieder dieser Anlauf, ne, dieser Anlauf, diesmal muss es doch endlich klappen. Und dann, puff, schon wieder geht alles den Bach runter. Und dann irgendwann kriegt er so ein Erfolgsding, findet sich in einer Welt wieder, wo er dann denkt, ich glaube, ich möchte lieber wieder in meine hässliche kleine Wohnung und irgendwelche Bücher schreiben. Ich will diesen ganzen Rummel überhaupt gar nicht mehr. Total spannend. Also eigentlich handelt das auch von diesem Thema, ne? Also wo willst du eigentlich hin mit deiner Kunst? Was machst du, wenn sich das einfach nicht einstellen möchte, der Erfolg? Und was machst du, wenn der Erfolg sich plötzlich doch einstellt? Wie gehst du damit um? Das ist ja auch Robbie Williams eigentlich, ne?
Total.
Und dann merkst du vielleicht plötzlich, ich habe immer gedacht, das wäre das Ding, worauf alles hinausläuft. Jetzt stehe ich auf der Bühne und möchte einfach nur noch weglaufen, weil alles so schlimm ist. Das ist ja auch irgendwie auch krass, finde ich.
Total.
Hallo ihr Lieben, hier ist Gofi. Ich muss mich mal kurz dazwischen klemmen, weil ich euch gerne sagen wollte, dass auf unserer Webseite kubenzerben.de in dem Webmag, was wir ja zum Podcast immer noch dazu veröffentlichen, neue Beiträge erschienen sind. Richtig tolle Sachen, zum Beispiel der schöne Text von Tabitha Hanan, Schweben. Oder das Gedicht Zwischen den Jahren von Micha Kunze. Und Micha, der schreibt ja oft nicht nur die Gedichte, sondern er veröffentlicht sie dann auch noch zusätzlich als ein Lyrikvideo. Das könnt ihr auch sehen. Micha Kunze, Zwischen den Jahren. Ein Text, der ja gerade noch sehr, sehr gut in diese Jahreszeit passt. Und dann ist ein Bild neu erschienen in der Rubrik Bildende Kunst. Ein neues Gemälde-Zeichnung von Tino Brendel. Ich weiß nicht, ob ihr Tino kennt. Wir haben schon ein weiteres Bild von ihm. Tino ist der Vater von Sarah Brendel. Und er und seine Frau Vera, die sind beides hervorragende Künstler. Und von Tino ist jetzt gerade neu erschienen bei uns Erschaffung des Menschen. Tino hat einen ganz abgefahrenen Zeichen- und Malstil. Das müsst ihr euch unbedingt anschauen unter der Rubrik Bildende Kunst. Und dann eine weitere Fotografie ist erschienen von Jude Ziegenthaler, Iceland Wedding Road Trip. Das zweite Bild aus der Reihe. Wir hatten von ihr schon mal eins aus dieser Serie gezeigt und da ist ein ganz fantastisches neues schwarz-weiß Bild zu sehen. Jetzt auch im Cobains Erben Mac. Und wenn ihr dann weiter runter scrollt auf der Seite zur Rubrik Musik, da empfehlen wir euch den Titel Trost von Michael Nickel. Da könnt ihr auch mal vorbeischauen und gucken, ob euch das gefällt. Michael ist ein Neoklassiker Und er verantwortet oder kuratiert auch übrigens die Galerie Kollaborativ aus Berlin, die ja zu unserem Netzwerk gehört und deren Ausstellungen wir auf unserer Seite auch immer empfehlen. Schaut da mal vorbei, das lohnt sich auf jeden Fall. Und hier noch ein ganz kurzer Hinweis, wenn dir das zu mühsam ist, extra zu der Seite cubanserben.de zu gehen und dir die Sachen anzugucken, gut, ist ja gar nicht so mühsam, ne? Die Webseite ist ja optimiert für Smartphones und mobile Geräte, das heißt, du kannst ganz leicht mal im Bus oder im Zug oder im Wartezimmer beim Arzt oder Rechtsanwalt oder so, da kannst du dir die Seite immer ganz leicht anschauen und dir die neuesten Beiträge zu Gemüte führen. Aber wenn dir das so mühsam ist, dann kannst du einfach auch den Newsletter, das GoFiZine, abonnieren. Und jedes Mal, wenn neue Beiträge im Webmag von Cubanes Erben erscheint, dann schicke ich dir das alles schön gebündelt direkt zum Lesen und Anschauen und Nachgucken als E-Mail zu. Dann hast du es direkt in deinem Postfach. Das lohnt sich auch. Da kann man dann immer wieder mal eine ganz tolle E-Mail bekommen mit wunderschönen neuen künstlerischen Beiträgen aus dem Hause Cubanes Erben. Das nur ein kleiner Tipp von mir und jetzt geht es weiter mit diesem Gespräch. Viel Spaß.
Das ist völlig irre.
Ja.
Und ich meine, und man kann bei ihm ja zumindest sagen, ich meine, der hat seine Songs auch immer mitgeschrieben. Nicht? Klar, ja. er hatte da einen wirklich starken Songwriter an der Seite, von dem er sich ja dann irgendwann auch getrennt hat.
Ja.
Was, glaube ich, auch was mit diesem Imposter-Syndrom zu tun hat, weil er halt noch eigenständiger sein wollte. So habe ich das empfunden.
Ja, ich habe das so verstanden, dass ihr sagen können wollte, das sind wirklich meine Lieder.
Genau,
die habe
genau,
wirklich ich geschrieben.
Das sind wirklich ganz meine, bin ich.
Ja.
Aber ich meine, das war ja kein Schlagersänger, dem irgendwie Songs geschrieben wurden und der eine nette Stimme hat, sondern der hat die Songs ja mitgeschrieben. Ja. Das sieht man in der Doku ja auch, wie die daran arbeiten und an Texten und sich die Bälle zuschmeißen und so. Mhm. Ne? Also eigentlich wäre das gar nicht nötig.
Ja.
Also, die besten Songs, die ich geschrieben habe, habe ich mit meinem Freund Schmitti zusammengeschrieben. Ist so.
Und ist das für dich ein Problem, dass du die nicht alleine geschrieben hast?
Nee. Also so am Anfang hatten wir so Konkurrenzen. Da hat jeder, oder da habe ich, also nee, anders am Anfang. Ganz am Anfang hat der Schmitti einen Song nach dem anderen geschrieben. Eine Songmaschine, ja, wirklich. Und er hat jede Woche drei Songs auf den Tisch gelegt, so ungefähr. Und ich brauche ja für alles länger und so. Und war dann immer so ein bisschen im Schatten, weil wir dann natürlich hauptsächlich Schmittis Songs geschrieben haben. Ich habe dann mal so ein oder zwei gemacht und so, die dann auch ganz nett waren. Und irgendwann, das war während Schmittis Examen, glaube ich, da haben wir die Karikatur-CD vorbereitet und da habe ich irgendwie haufenweise Hip-Hop-Texte geschrieben und als wir uns mit unserem Produzenten trafen und Schmitti dachte so damals so, ja, ich so viel haben wir ja noch nicht. Und dann setzen wir uns hin und ich so, ach, ich habe ja übrigens diesen Text und diesen Song und diesen Text und eins und zwei und drei und vier und fünf und legte da so so einen Stapel Blätter auf den Tisch. Und da war dann Schmitti auch wiederum nicht amused. Aber das war dann so eine kleine Konkurrenz zwischen uns. Aber für mich war das wichtig, um mich frei zu schwimmen, um das Gefühl zu haben, ich kann auch was.
Ja, genau.
So, ne?
Ja.
Und dann merkt man, auf der Karikatur sind da ziemlich viele Hip-Hop-Titel drauf und davon sind die meisten tatsächlich von mir. Und daraufhin, also als wir dann gemerkt haben, okay, jetzt haben wir uns hier die Hörner aneinander abgestoßen und sind uns irgendwie und haben so ein bisschen Konkurrenz und haben uns auch darüber gestritten, ne, weil ich dann irgendwann gesagt habe, ja Schmitti, sorry, ich muss hier auch vorkommen irgendwie. Mhm. Mhm. Und dann haben wir uns darauf verständigt, zusammenzuschreiben. Mhm. Oder also selbst wenn einer einen Song meinetwegen zu 100% selber schreibt, dass immer drunter steht, ne, Lennon McCartney, Richards Jagger, so, Schmidt-Bäumler Friedrichs, ja. Mhm. Und wir haben dann tatsächlich dann in den 2000ern dann eigentlich fast alle Songs zusammengeschrieben. Und ich finde, dabei sind die besten Songs überhaupt rausgekommen, die wir als Super 2 je gemacht haben. Und auch die besten Alben. So. Und ich will nur sagen, die für mich war das, also weil wir uns sehr gut ergänzt haben, da war dann dieses Konkurrenzding nicht mehr so da und wir haben gemerkt, was wir am anderen kreativ haben, weil jeder was hat, was der andere und was bedienen kann, was der andere nicht so gut kann. Also Schmitty kann viel besser Pointen setzen und ich bin eher derjenige, der auf Stringenz achtet. Ist das schlüssig, ist das logisch, die Geschichte, die hier erzählt wird und so. Und solche Sachen. Ja, und da finde ich, das hat mich dann eigentlich befreit, würde ich sagen. Das hat mich befreit von dem Druck, keine Ahnung, hier irgendwie einen Beatles-Song schreiben zu müssen. Weil ich wusste hier mit Schmitty zusammen, dass wir sind ein gutes Team. Das läuft. Ja. Und das hätte Robbie Williams ja eigentlich auch gehabt.
Eigentlich schon.
Und sogar noch, wo er dann aber auf der Bühne alleine steht und das präsentiert, als ob es sein Werk ist.
Die waren ja kongenial eigentlich. Also das war ja...
Total.
Ja.
Er hat auch nicht mehr so tolle Hits gehabt, wie zu der Zeit, wo er mit diesem Typen zusammengeschrieben hat. Muss man sagen, das war ein Erfolgsrezept. Also,
Guy Chambers, glaube ich, hieß der.
Guy Chambers, ja. Genau.
Genau. Ja. Ein Musiker und Lehrer. Der ist selber, genau. Ne, auch interessant, der es selber nie so richtig geschafft hat, groß rauszukommen.
Genau.
Und an den sich Robbie Williams gewandt hat, oder irgendwie kamen die zueinander, als Robbie Williams bei Take That ausgestiegen war und seine Karriere eigentlich gerade total getankt hatte. Ne?
Ja,
und die Frage war, wie soll es jetzt weitergehen? Und dann haben die beiden sich zusammengetan und dann tauchte dieser Gitarrist, Musiker und Lehrer auf und schreibt mit ihm die Hammer. Hits? Ja. Irgendwie auch krass.
Wahnsinn.
Wie so ein Fußballtrainer, der es selber als Profi nie geschafft hat. Ja. Und als Trainer dann irgendwie plötzlich groß rauskommt. Gibt es ja manchmal im Sport auch so.
Ja.
Ist ein bisschen so ähnlich. Ich habe dir gerade zugehört, wie du da den Schaffensprozess beschrieben hast bei Super 2 zwischen euch beiden und so. Und habe gedacht, irgendwie ist es auch gut, von seinen eigenen Eitelkeiten zurückzutreten, wenn es irgendwie auch um das Werk geht. Ne? Es soll ja am Ende irgendwie auch was Schönes entstehen. Das Ergebnis soll ja nicht das sein, dass hinterher mir alle auf die Schulter klopfen und sagen, bist du ein geiler Macker, sondern es soll doch eigentlich am Ende etwas da sein, was schön ist oder was gut ist oder relevant ist. Ne? Also ich sage immer, Kunstwerke haben auch Rechte. Die muss man auch respektieren irgendwie, ne? Man darf, also es sind so Kunstwerkrechte, man darf Kunstwerkrechte auch nicht mit den Füßen treten. Und darum geht es doch irgendwie auch. Und wenn man es dann schafft, persönlich zurückzutreten, um dem Werk den Vorrang zu lassen, dann ist man doch eigentlich auf der richtigen Spur, finde ich.
Ja. Aber kann man das so einfach? Also du hast vollkommen recht, so in der Theorie stimme ich dem völlig zu. Genau, ja. Das Werk soll seinen eigenen Weg gehen. Aber ich hätte schon immer auch ganz gern, dass es mich berühmt macht. Oder dass die Leute mir auf die Schulter klopfen dafür.
Ja, ist natürlich schön.
Oder eben, und da sind wir dann wieder beim Größenwahn ist zu viel gesagt, aber bei dem Wunsch nach Bedeutung.
Ja, so, das ne? ist gut. Ja, genau.
Dass das Werk mir Bedeutung verschafft.
Ja.
Und dann sind wir ganz schnell wieder bei der Angst, dass man nur ein Hochstapler ist, der nur Gülle macht und das verkauft, als sei es was, als sei es Kunst. So. Also die ich glaube, wenn man das kann, das Werk loszulassen, ich glaube, dann braucht man keine große Angst vor dem Imposter-Syndrom zu haben.
Ja, das könnte wirklich ein Weg der Heilung sein.
Ja.
Dass man sich dazu irgendwie durchringt zu sagen, ach, weißt du was, Hauptsache das Ergebnis stimmt. Ist doch scheißegal, ob ich das kann oder nicht kann oder ob irgendwelche anderen Umstände dazu beigetragen haben oder nicht. Vielleicht ist es ein Weg, keine Ahnung.
Ja.
Ein anderer Weg habe ich gelesen, bei der AOK, glaube ich. Ich glaube, die Die AOK beschreibt, glaube ich, das Imposter-Syndrom und Wege, wie man damit umgehen kann.
Ach komm.
In ihrem Gesundheitsmagazin. Ja, ohne Scheiß, wirklich, habe ich da.
Ist ja krass.
Und Weg, wie man damit umgehen kann, ist, anderen Leuten dabei zuzuhören, wie sie erzählen, dass sie auch das Imposter-Syndrom haben. Also genau das, was wir hier gerade machen, weißt du?
Was wir hier gerade machen.
Ja, weil man dann merkt, ich bin nicht alleine, andere haben das auch. Und erstens ist es vielleicht gar nicht so schlimm und zweitens, vielleicht habe ich es dann ja doch nicht, weil die anderen haben das doch offensichtlich, also ich meine, klar hat man das, weil man das ja spürt, aber es ist vielleicht grundlos da. Vielleicht, vielleicht hilft es leichter zu akzeptieren, dass es eigentlich keinen Grund hat.
Ja, sehr, sehr schön. Also wir bringen Heilung in die Künstler gegen, durch unser Gespräch.
Genau.
Kommt Heilung zu euch.
Touch the screen.
werde frei vom Imposter-Syndrom, weil Goofy und Jay das schon genug haben.
Genau, ja. Ja, das hilft doch, oder? Darüber zu sprechen und zu denken,
total.
Okay, ich bin nicht alleine, ist...
Ja, wie gesagt, ich meine, wenn ich diese Doku über Robbie Williams sehe und dann, und wie gesagt, so krass wie der, habe ich das ja nie gehabt, quasi.
Nee, aber so viel Erfolg wie der haben wir auch noch nie gehabt.
Ja, genau, genau, so viel Erfolg habe ich auch noch nicht gehabt. Und dann guckt man jemanden dabei zu und ich finde, das hat schon was Solidarisierendes und was auch was auf den Boden holendes. Und wenn man dann auch irgendwie merkt, wie er eine Art Läuterung erlebt hat in seinem Leben, eben dann auch, und das wäre vielleicht auch ein Punkt, durch Beziehung. Also jetzt, das fällt einem ja bei der Geschichte von Robbie Williams auf, dass er dann so klassisch Hollywood-filmmäßig eine große Liebe gefunden hat.
Ja.
Und mit der durch dick und dünn und bei ihm tatsächlich durch eine ganze Menge dünn gegangen ist. Ne, so wie Richard Rohr das auch sagt, wachsen tut man durch großes Leiden oder große Liebe. Und bei Robbie Williams anscheinend beides.
Ja.
Also auf jeden Fall, das fand ich nochmal auch ganz stark. Ne? Dieses eben nicht nur das Werk. Also nicht nur dieses aus der Welt heraus nur noch die Kunst, nur noch das, was ich schaffe, sondern bei ihm sieht man dann einen ganz starken Fokus auf der Beziehung zu seiner Frau, zu seinen Kindern und das scheint schon auch zu helfen und zu heilen. Deswegen würde ich, glaube ich, ein großes Fragezeichen machen hinter nur das Werk.
Ja.
Weißt du?
Ja.
Ich weiß nicht, ob das gesund ist.
Ja, das ist ganz bestimmt nicht gesund. Und ich glaube auch nicht, dass es erstrebenswert ist, ehrlich gesagt.
Ja.
Weil es. Ich würde Arno Geiger recht geben und sagen, letztlich kommt es darauf an, ein Mensch zu sein, oder?
Ja.
Und auch sein Menschsein gebacken zu kriegen, irgendwie.
Ja.
Ich finde ja, dass bei dir auch noch angeklungen ist, dass ein fortgeschrittenes Alter auch irgendwie hilft. So.
Ja.
Irgendwann, weißt du, geht die Schärfe des Imposter-Syndroms auch so ein bisschen verloren. Und klar haben wir immer noch Zweifel und diese Momente, aber dann denken wir vielleicht an die so und so viel 100 Auftritte zurück und sagen uns, hat da eigentlich auch geklappt. Wird jetzt wieder klappen.
Genau.
Mach den nicht fertig.
Zum einen das.
Ja.
Und zum anderen finde ich, je älter man wird, umso weniger muss man sich so wichtig nehmen. Und zwar im Sinne, ich meine das jetzt eigentlich fast negativ, im Sinne von, weil man ja die Erfahrung gemacht hat, dass man nicht so wichtig ist.
Ja.
Also ich will damit sagen, dass man eben nicht der Superstar geworden ist, der, keine Ahnung, das hilft einem dann auch ein Ja dazu zu finden, selbst wenn man nicht herausragender Künstler ist, seine Kunst von ganzem Herzen und mit viel Spaß und Gewinn zu machen und zu glauben, dass das doch auch was ist.
Ja.
Weißt du so? Also, ja. Also dass es nicht nur entweder oder gibt. Mhm. Entweder Himmel oder Gosse. Sondern, ja. dass es dazwischen irgendwie eine Welt gibt, die ist relativ groß. Ja. Und auf der kann man sich bewegen und die ist schön und die ist, und da kann man sich auch einfinden mit dem, was man hat und was man kann.
Ja.
Und wer man ist. Also, ich will damit sagen, ne, der Größenwahn reibt sich so ein bisschen ab.
Ja, stimmt. Ja.
Also nicht komplett, aber.
nicht komplett, aber es kommt ja. So eine gewisse, also Genügsamkeit. Ich weiß nicht, klingt das negativ, wenn ich sage Genügsamkeit, aber was du gerade beschreibst. Ja,
es
also,
klingt ein bisschen langweilig, ne?
Es klingt ein bisschen langweilig, aber man kommt irgendwann zu der Erkenntnis, ja, ich werde nicht in die kunsthistorischen Bücher eingehen. Aber meine Arbeit kann hier und jetzt Leuten auch was Gutes tun.
Genau.
Und das ist super. Fertig.
Genau. Punkt.
Ja.
Genau.
Und das ist ja genau. Damit dann zufrieden zu sein. Also genau. Glück ist ja irgendwie auch ganz viel Zufriedenheit eigentlich. Also Zufriedenheit mit dem, was man hat, ist ja eigentlich, finde ich.
Ja.
Eine Form von Glück, ne?
Ja, 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 unbedingt. Also, ich meine, gut, die, ich sag mal so, ne, also wenn ich an meine 20er denke, da war halt schon eine unfassbare Energie da.
Ja, also bei mir auch, klar.
Dinge zu rocken und zu wuppen und zu machen und wie gesagt.
Und auch die Überzeugung, das wirklich zu können und,
genau.
Und dass die Welt da auch drauf gewartet hat, ne?
Ja, genau. Und gleichzeitig aber nach jedem Auftritt sich trotzdem zu fragen, ob das eigentlich gut war.
Genau,
so, ne?
Genau.
Aber ja, also diese Energie, genau. Zu denken, dass man mords was ist. Mhm. Und das hat schon auch mehr produziert, als es, ne? Also dieser leichte Drall in Richtung Größenwahn setzt auch schon mehr Energie frei, oder so habe ich das erlebt, als wenn man eigentlich ganz zufrieden ist, wie das so ist und so vor sich hin muckelt.
Ja, ja, genau.
Ja. Aber gut, auf der anderen Seite will ich auch nicht mehr in meine 20er zurück. Also,
nee, war anstrengend.
Oh, es war super anstrengend, ey.
Ja.
Und gerade dieses Himmel hoch und zu Tode betrübt, ey. Oh,
das
ey.
Stimmt. Puh,
das war so anstrengend.
Ich wäre gerne noch mal Ende 30, Anfang 40. Das fände ich cool.
Ja.
Und zwar mit dem Wissen, was ich jetzt habe,
ja.
Wäre ich jetzt gerne nochmal 41. So.
Ja.
Da nochmal ein bisschen Gas geben. Das fände ich cool.
Das fände ich auch cool.
Mhm.
Jetzt kannst du dich halt darauf einstellen, dass der Sarg da irgendwann auf dich wartet.
Auf jeden Fall, ja, ja.
Ich kaufe mich. Aber nicht heute.
Nee, nicht.
Aber nicht heute.
Nicht heute.
Nicht heute.
Ja, das stimmt. Also wir sind eigentlich am Ende, ne? Das ist ungefähr das, was wir gerade so zum Imposter-Syndrom sagen. Ja, liebe Zuhörende, wir hoffen, dass wir euch ein bisschen weitergeholfen haben. Es kann ja sein, dass ihr auch darunter leidet. Und dann möchten wir gerne erstens, dass ihr wisst, wir verstehen euch.
Jawohl.
Und zweitens, es gibt eine Heilung.
Ja,
genau.
Und das ist Cobains Erben hören. Das ist der erste Schritt zur Heilung und der
Richtig.
Zweite Schritt zur Heilung sind Beziehungen und das Leben irgendwie ein bisschen hinkriegen
genau.
und nicht nur das Werk sein.
Mhm.
Und der dritte, kleines bisschen Genügsamkeit hilft auch.
Genau. Die größte Aufgabe ist sowieso, sagt Arno Geiger, zu leben und dabei nicht bitter zu werden.
Oh ja.
Oh ja.
Oh ja. Oh ja.
Okay, Jay.
Das wär's, ne?
Was sagen wir denn dem Tod?
Ja, nicht heute, Motherfucker.
Genau. Achso, nächstes Mal sprechen wir über Gedichte.
Ah, richtig.
Und zwar von.
Und zwar besondere.
Wir reden über die Gedichte von Megan Fox.
Ganz genau.
Der eine oder andere kennt sie vielleicht. Sie ist so eine ganz tolle Schauspielerin, mehr so aus Blockbuster-Movies bekannt. Und sie hat ein Gedichtband geschrieben, der heißt Pretty Boys Are Poisonous. Und das konnten wir uns nicht entgehen lassen und werden das nächste Mal die Gedichte lesen, einige von ihnen, und darüber sprechen.
Genau. Und bis dahin wünschen wir euch zwei tolle Wochen. Und vergesst nicht, euch Karten für das Rap, RefLab Festival, Podcast Festival zu bestellen.
Genau.
Alles klar.
Bis denne.
Bis denne. Ciao.
Ciao.
Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wir hoffen, dass es dir gefallen hat. Wenn du uns ein bisschen helfen möchtest, dann kannst du diese Folge in den sozialen Netzwerken teilen. Twitter, Facebook, du weißt schon. Oder vielleicht schreibst du uns sogar eine Rezension bei iTunes. Das würde auch sehr helfen. Und wenn du uns so richtig doll helfen möchtest, dann kannst du über eine finanzielle Unterstützung nachdenken. Du findest auf cobainserben.de raus, wie das geht. Hoffentlich bist du das nächste Mal wieder dabei. Wir würden uns total freuen. Bis dahin, mach's gut. Tschüss.